Ja, danke nochmal Ruth für das, was du uns gesagt hast. Man sieht in dem Leben, wenn das Leben angefangen hat, ohne dass Personen der Ruth und ihrem Leben Würde gegeben haben oder die Würde gesehen haben, die in ihrem Leben war und wie sich das verändert hat. Das ist ja das Buch, wo die Reihe begleitet. Die meisten von euch, die es bestellt haben, haben es schon abgeholt. Es hat noch ganz einzelne Exemplare übrig. Wenn einzelne Personen so ein Buch wollen, darf da auch eins haben. Wir haben einen Sponsor gehabt, der die gezahlt hat. Also wir haben die sogar dürfen, gratis nehmen. Und das Thema Würde, ja, das ist mir wichtig geworden, oder die Bedeutung von dem Wort ist mir eigentlich erst richtig klar geworden, wo mir das Thema bei uns im Hauskreis, nehmen wir mal das Buch durch, wo wir zu dem Thema Würde gekommen sind und wo wir darüber geredet haben miteinander und gemerkt haben, welche Bedeutung das hat auch für unser Leben. Würde. Die Würde tut nicht nur den Christian Haselbacher im Buch beschäftigen oder uns im Hauskreis, sondern das Thema Würde ist ein grosses Thema. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht an der Fassade von einem Gerichtsgebäude in Frankfurt am Main. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Kommt einem sofort der Gedanke, stimmt das? Ist das so? Es hat Zeiten gegeben, die liegen noch gar nicht so lange zurück, wo die Würde vom Mensch mit Füßen getreten worden ist. Wo die Würde, könnte man sagen, mit Bomben zerfetzt worden ist und in den KZT-Zöllen ausgelöscht werden. Der Ferdinand von Schirach hat das Buch geschrieben, «Die Würde ist antastbar». Und er hat sich über das Thema Würde Gedanken gemacht, weil sein Vater ein Nazi war. Er musste sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Mit dieser Art von Vergangenheit. Ist sie antastbar? Stimmt das? Was denkst du? Was kommen in dir für Gedanken? Vielleicht denkst du an dich und dein Leben. Hat man deine Würde gesehen? Hat man dich entsprechend behandelt? Oder siehst du Würde im Leben von anderen? Wie begegnest du anderen Menschen? Nach den Gräuel vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg hat man probiert, einen Völkerbund zu machen. Das hat aber gescheitert schlussendlich. Und 1945 ist die UNO gegründet worden. Und in der UNO hat man sich auch Gedanken gemacht über die Würde und man hat probiert, das, was passiert ist in der Geschichte und auch in diesen beiden Weltkriegen, zu vermeiden. Sie haben 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte herausgegeben und im ersten Artikel heisst es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Wenn man jetzt den Satz da so hört, wenn man das liest, denkt es mir, das tönt ja ziemlich gut. Wenn man jetzt in die Welt schaut, sieht es nicht so aus, als wäre die UNO erfolgreich gewesen mit dem Motto. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die UNO es geschafft hat, die Würde weltweit und den Umgang mit dem zu etablieren. Warum ist das nicht gelungen? Was könnte ein Grund sein? Ich sage jetzt mal etwas, eine Begründung. Und ich tue die Begründung nachher begründen. Genau. Der UNO-Gedanke, meiner Meinung nach, fehlt die Grundlage. Sie findet das schön, Würde, aber sie haben als UNO nicht eine Grundlage, wo die Würde darauf aufbaut. Sie haben auch nicht die Kraft, die es braucht, ihnen fehlt die lebendige Kraft, um die Würde wirklich zu etablieren. Und warum? Weil sie Gott draussen lassen haben. Das spielt keine Rolle. Und dann, wenn Menschen Gott ausklammern, wenn sie mit ihm nichts zu tun haben, wird es oft unmenschlich. Würde, finde ich, ihr könnt auch über das nachdenken, ich möchte auch wieder darüber nachdenken, finde ich, gibt es eigentlich nur beim Gott von der Bibel. Würde, auch wenn man Religionen verschiedene anschaut oder verschiedene Gottesbilder oder Gottesvorstellungen außerhalb der Bibel, da ist sofort die Würde weg. Und auch die Philosophen wissen, dass ohne Gott, ohne so einen Hintergrund, es ganz schwer wird, Würde zu begründen. Und ich möchte den Vers aus dem ersten Kapitel, aus dem ersten Buch der Bibel auch nochmal wiederholen, wo du, Doris, schon gelesen hast. Das ist der Anfang. Dort fängt es an. Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Da ist die Würde von Gott in die Schöpfung hineingekommen. Zum Mensch. Habt ihr euch das auch schon mal überlegt, warum Gott Individuen geschaffen hat und nicht Klons? Dass er nicht alle Leute geklont hat? Das ist seine Entscheidung, dass er möchte Individuen haben. Also Mann und Frau, menschliche Vielfalt, verschiedene Völker, unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Funktionalitäten, Körpergrößen und so weiter. Das hat Gott so wollen, ganz bewusst. Und jetzt geht es nicht nur um die allgemeine Menschenwürde, sondern jetzt geht es um deine Würde. Gott hat seine Würde auch in dein Leben gelegt. Du hast Würde. Du bist ein Originalkunstwerk aus Gottes Hand und in Gottes Hand. Es gibt niemanden so wie du. Und wenn du ein Teil bist von einem eigenen Zwillingspaar, auch dann bist du noch individuell. Auch dann gibt es noch, obwohl die ja sehr ähnlich aussehen und wirklich in vielem ähnlich sind, auch dann gibt es individuelle Unterschiede. Gott hat die Würde in dich hineingelegt. Und dann Gott schuf sich den Menschen zu seinem Bilde, das gilt auch für dich. Du bist Gottes Ebenbild. Und weil du ein Individuum bist, weil wir alle Individuen sind, wir tun ein Stück weit etwas von Gottes Wesen verkörpern. Gott ist viel umfassender, viel grösser in seiner Persönlichkeit und in seinem Wesen, als wir uns vorstellen können. Aber wir als Personen tun einen kleinen Teil von ihm verkörpern. Und man könnte es auch noch anders anschauen, dann könnte man sagen, du bist eine individuelle Person, die Gott in dieser Welt repräsentiert. Du machst auf deine Weise Gott in dieser Welt sichtbar. Man kann anhand von einem Kunstwerk ein bisschen auf die Art oder auf das Wesen des Künstlers schliessen. Und im Römer 1 heisst es, dass man anhand der Schöpfung sieht, dass da ein vollkommener, mächtiger, wunderbarer Gott im Hintergrund ist. Man sieht das anhand der Schöpfung. Und wir Menschen tun einen kleinen Teil, wir sind so ein bisschen ein Abglanz, eben ein Ebenbild von Gott. Wir zeigen ein bisschen etwas von seinem Wesen. Natürlich! Nicht dann, wenn wir uns daneben benehmen, nicht dann, wenn wir Lügen stellen, Leute umbringen. Das ist nicht das, was er will. Aber wir als Personen, als Menschen, sind sein Ebenbild. Und noch etwas, das hat noch mal eine Konsequenz. Gott nimmt es persönlich, wie man mit dir umgeht. Das ist ihm nicht egal. Wer gegen dich handelt, handelt gegen Gott, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Wenn du andere Menschen missbrauchst, handelst du gegen Gott. Wenn du andere belügst, hintergehst und manipulierst, handelst du gegen Gott. Und wenn gegen dich gehandelt wird, auch dann nimmt das Gott persönlich. Wir sind das Bild von Gott und in den 10 Geboten heisst es, du sollst dir kein Bild machen. Gemeint ist, mach keine Statue, mach kein Götzenbild, wo soll Gott darstellen. Das wird in vielen Religionen gemacht und das will Gott nicht. Warum? Gott hat selber ein Bild von sich gemacht, der Mensch, und zwar jeder Mensch. Auch du. Das ist das Bild, das Gott gemacht hat. Und er will kein anderes. Und Gott will, dass wir ihn verehren und nicht Menschen oder ein Götzenbild. Er möchte, dass wir das merken, dass alles von ihm kommt. Dass das, was wir sind, was wir haben, ein Geschenk ist von ihm. Und er möchte nicht, dass wir uns selber arbeiten, sondern dass wir ihn arbeiten. Der, der uns gemacht hat, der, der uns beschenkt. Oder man könnte es noch ein bisschen anders formulieren. Gott will, dass sein Bild ihn, den Bildner, anbetet. Gott will nicht, dass sein Bild ein Bild macht und es dann anbetet. Die Würde kommt von Gott. Und die Würde von Gott ist jeder Person mitgegeben oder ist in unserer Seele drin. Und wenn es jetzt zum Beispiel heisst, als höchstes Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heisst das, wir haben den Auftrag, die Würde von unserem Nächsten zu sehen oder das Lernen, die zu sehen, die anerkennen, die Würde, und entsprechend handeln. Und wir tun die Würde von unserem Nächsten besonders anerkennen, wenn wir ihn oder sie bedingungslos lieben. Noch etwas zu der Würde vom Mensch. Ein Vergleich, der ist auch im Buch von 2 Noten. Ihr habt jetzt hier eine, die ist völlig neu, unberührt und die ist ein bisschen zerknüllt, zerknittert, sogar eingerissen. Welche von diesen beiden 100-Euro-Scheinen hat mehr Wert? Ich denke, uns ist ziemlich allen klar, dass die beiden genau gleich viel Wert haben. Weil sonst wäre nicht jemand, wenn er Geld zum Bankautomat rauslässt, würde man sicher das nicht zusammenlegen. Weil wenn man es zusammenlegt, hat es noch genau gleich viel Wert. Wie vorher. Also, das ist kein Cent mehr als das. Und so ähnlich ist es bei uns Menschen auch. Wir haben einen Wert nicht aus uns heraus, sondern einen Wert, den Gott uns gegeben hat. Welche Person hat mehr Würde? Und die Frage dabei ist, kann ich die Würde verlieren, wenn ich älter werde oder krank? Oder hat das Kind gleich viel Würde wie eine erwachsene Person? Ganz klar, ja. Und wir können die Würde nicht verlieren. Wenn du älter wirst oder wenn du krank wirst, ganz klar, du kannst die Würde nicht verlieren. Die Würde hängt nicht davon ab, wie alt du bist. Sie hängt nicht davon ab, wie reich du bist. Sie hängt nicht davon ab, wie gescheit du bist. Sie hängt nicht einmal davon ab, wie du dich benimmst. Es geht darum, wirklich das für uns selber zu sehen und das so anzunehmen, dass das so ist und dass wir nachher anderen Menschen aus dem begegnen, mit eben Achtung, mit Wertschätzung, mit Respekt. Dann tun wir die Würde von unserem Nächsten achten. Und einfach noch ein bisschen zum Verdeutlichen. Die Würde ist unabhängig von dem Allem. Also Geschlecht, Alter, Nation, Gesundheit, Fähigkeit, Intelligenz, Richtung, Bildung, Beruf, Leistung, Erfolg, Beliebtheit, Status, Rang, Ehre, Verdienst, Ansehen, Prominenz. Spielt keine Rolle, wenn du das hast oder nicht hast, oder viel oder wenig. Spielt keine Rolle. Das ändert deine Würde nicht. Und jetzt da nochmal, wie behandeln wir denn Menschen? Wie schauen wir sie an? Wie begegnen wir unserem Nächsten? Haben wir das Raster bei uns im Hinterkopf? Oder sehen wir in einer Person einfach das Würde als ein Ebenbild von Gott? Im Skript, das ihr auch hinten mitnehmen könnt, habe ich noch ein paar Beispiele drin, davon, wie Jesus Menschen begegnet ist oder auch Kind begegnet ist. Kinder sind ja auch Menschen, aber einfach Kind und Erwachsene und Männer und Frauen. Und Jesus hat die Würde vom Mensch ausgezeichnet, vollkommen gesehen und entsprechend gehandelt. Ich möchte ein Beispiel zeigen, und zwar anhand von der Magd Hagar. Wir lesen in 1. Mose 16 von ihr. Sie war Magd von Sarah und Sarah war die Frau von Abraham und sie haben kein Kind bekommen, sie haben aber eine Verheißung gehabt, dass sie ein Kind bekommen und dann hat Sarah die gloriose Idee gehabt, Abraham, geh doch zu der Hagar, dann kommt sie ein Kind über und dann haben wir jemanden. Wo denn die aber das Kind bekommen hat, ist dann Sarah gleich nicht mehr ganz glücklich gewesen und hat Hagar schlecht behandelt, sie unterdrückt, weiss nicht was, alles, es steht nicht genau. Auf Fafel hat sie Hagar nicht mehr ausgehalten, sie ist geflochten in die Wüste. Und da ist sie jetzt. Eine Ausländerin, sie war Ägypterin, Sklavin, schwanger, verachtet, unterdrückt, auf der Flucht und verzweifelt. Sie hat auf dem Weg eine Quelle gefunden, es wäre das mehr oder weniger ihr Todesurteil gewesen, in die Wüste zu fliehen, ist sonst nicht so eine gute Idee. Dort begegnet ihr Gott, es heisst der Engel des Herrn, und spricht sie an. Hagar, Magd Sarahs, woher kommst du und wohin gehst du? Es ist etwas, es sind verschiedene Sachen, ist an dem Satz bemerkenswert. Aber etwas, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Die Hagar ist die erste Person in der Bibel, die von Gott mit ihrem Namen angesprochen wird. Sogar im Garten Eden heisst nicht einmal Adam, wo bist du, steht nicht Adam, sondern einfach, wo bist du. Das ist das erste Mal, wo es überliefert ist, dass Gott ein Mensch, eine Person mit ihrem Namen anspricht. Er hat gesehen, was sie erlebt hat. Er weiß natürlich, woher sie kommt und wohin sie geht. Das ist ihm schon klar. Aber er hat mit ihm gezeigt, ich bin bei dir, ich verstand dich. Ich nehme an, nicht das ganze Gespräch ist aufgeschrieben, aber auf jeden Fall heisst es nachher, sagt die Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie hat gemerkt, der sieht mich, der versteht mich, der achtet mich, der verachtet mich nicht. Dem ist nicht egal, wie es mir geht. Und nochmal, das ist mir wirklich ganz wichtig geworden. Die Würde kommt von Gott. Im letzten Buch der Bibel heißt es, du bist würdig, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Die Würde kommt von Gott. Die Würde geht von Gott aus und er hat sie uns gelegt als seine Geschöpfe. Noch zum letzten Punkt. Ich weiss nicht, ob euch das Wort Empathie oder Einfühlungsvermögen etwas sagt. Wir alle haben an sich mindestens ein Stück weit die Fähigkeit, uns in andere Personen einzufühlen. Sie können es verstehen. Man kann, bei der einen ist die Fähigkeit ein bisschen unterentwickelt, bei der anderen ein bisschen weiter. Aber ich sage euch, wir können lernen. Man kann das lernen, wenn man das will. Andere besser zu verstehen. Oder ich möchte es so sagen, zu lernen, die Würde vom Gegenüber zu sehen. Die Würde zu spüren. Wer einem da entgegenkommt, wer einem da anschaut, eine Person, ein Geschöpf von Gott. Wenn du dann jemandem zulässt, wenn du ins Erleben von dieser Person eintauchst, sagst du, gibst du eine Botschaft. Was du fühlst und erlebst, das zählt. Du bist würdig, angehört zu werden. Dein Leben ist wertvoll. Das sagst du aus, wenn du dich echt interessierst für die nächste Person. Nicht als psychologischer Trick oder als Kommunikationsmethode, um deine Ziele zu erreichen, sondern um den Menschen zu verstehen. So erkennst und anerkennst du die Würde von deinem Gegenüber. Und das ist das, was Hagar von Gott erfahren hat. Das ist die heilende Kraft des verstehenden Zuhörens, heißt das. Und der Carl Rogers, der die personenzentrierte Therapie begründet hat, hat vom christlichen Hintergrund und von der Seelsorge her das mit reingenommen in seine Therapie, weil er gemerkt hat, das ist heilsam. Wenn Menschen das erleben, das hat eine Wirkung auf ihre Seele. Und darum ganz der Schluss. Die Würdigung von der Würde, von deiner Würde, das ist heilsam. Und ich möchte mit dem Satz schließen, der da steht. Die Würdigung der Würde ist heilsam.